Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Putin gegen Punk. Die Musikerinnen von Pussy Riot bezahlen ihre Kritik am russischen Präsidenten mit 2 Jahren Straflager. Welchen politischen Preis zahlt Putin? Gesundheit gegen Freiheit. 59% der Schweizer Stimmenden sind für die Passivrauchinitiative, sagt die neueste Umfrage. Was spricht für, was gegen die Vorlage? Dann der Kriegsbeobachter. Wir sprechen mit Major Frey, der für die UNO in Syrien war.
Die Leute, die waren freudig, dass wir da waren, aber trotzdem wütend auf diese Regierungstruppen, dass sie jetzt das Feuer eröffnet haben.
Und ihr altes Mobiltelefon. Eine Mine.
Das ist ein Schwermetallmix, sagen wir dem. Da haben wir jetzt etwa 65% Kupfer drin und eben Edelmetall.
Besuch beim Handy-Recycler zum Schluss unserer Serie auf den Spuren der Smartphones. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Mit ihrem Anti-Putin-Protestsong hätten sie religiösen Hass schüren wollen, urteilte die Richterin heute in Moskau. Sie verurteilte die 3 russischen Musikerinnen von Pussy Riot zu 2 Jahren Straflager. Franco Battel fasst zusammen.
Gotteslästerung und Rowdytum aus religiösem Hass. Diese Taten hätten die 3 jungen Frauen begangen, sagte die Richterin in ihrer fast 3-stündigen Begründung. Die Angeklagten hätten die Gefühle von Gläubigen aufs Gröbste verletzt, zudem hätten sie keine Reue gezeigt. Im Februar waren die 3 Frauen in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale bis in den Altarraum vorgedrungen. Dort protestierten sie lautstark gegen Putins Rückkehr in den Kreml, aber auch gegen die enge Verbindung von orthodoxer Kirche und russischem Staat. Die Frauen selber hatten ihre Aktion als Punk-Gebet bezeichnet. 3 Jahre Gefängnis hatte die Staatsanwaltschaft gefordert, einen Freispruch die Verteidigung. Gemäß russischem Strafrecht wären bis zu 7 Jahre Haft möglich gewesen. Nun verhängte das Gericht eine unbedingte Strafe von 2 Jahren Haft in einem Straflager. Dabei werden die 6 Monate Untersuchungshaft angerechnet. Die Verteidigung will das Urteil anfechten. Während der Urteilsverkündung demonstrierten Hunderte von Anhängern der 3 Punkerinnen vor dem Gerichtsgebäude. Etwa 30 von ihnen nahm die Polizei fest. Zu den Abgeführten gehört der ehemalige Schachweltmeister Kasparow. Amnesty International bezeichnete das Urteil in einer ersten Reaktion als einen schweren Schlag gegen die Meinungsfreiheit in Russland. Die 3 jungen Frauen seien gewaltlose politische Gefangene.
Welche politischen Konsequenzen das Urteil gegen Pussy Riot hat, besprechen wir hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Christian Löscher.
In Syrien haben sich die Rebellen und die Regierungstruppen in der Nähe des Flughafens von Aleppo bekämpft. Das staatliche syrische Fernsehen meldete, die Oppositionellen seien aus der Gegend zurückgedrängt worden. Über Tote oder Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Auch in der Hauptstadt Damaskus gab es weitere Kämpfe. Die UNO berichtete von einer neuen Flüchtlingswelle in die Nachbarländer Türkei und Jordanien. Insgesamt hätten bisher mehr als 170.000 Syrer das Land verlassen. Der südafrikanische Präsident Zuma hat eine Konferenz in Mosambik frühzeitig verlassen. Er wolle wegen der Gewalt in einer Platinmine nach Hause. Zuma sagte, er sei schockiert über die Ereignisse. Seit vergangenem Freitag sind bei blutigen Auseinandersetzungen zwischen streikenden Minenarbeitern und der Polizei mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten der Todesopfer sind Bergarbeiter, die durch Schüsse von Polizisten ums Leben kamen. Nach Jahrhunderten der Feindschaft wollen die russisch-orthodoxe Kirche und die katholische Kirche Polens einen Neubeginn. Der russische Patriarch Kirill I. und der polnische Erzbischof Michalik haben eine gemeinsame Botschaft veröffentlicht, die als historisch bezeichnet wird. Die Kirchenoberen sehen darin einen Beitrag zur Annäherung ihrer Kirchen und zur Aussöhnung Polens und Russlands. Patriarch Kirill ist das erste russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt, das Polen besucht. In etwas mehr als einem Monat stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über 3 Vorlagen ab. Wie eine Umfrage des Instituts GFS Bern im Auftrag der SRG zeigt, stoßen zurzeit alle 3 Vorlagen auf Zustimmung. Die Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen der Lungenliga» kommt demnach auf einen Ja-Stimmenanteil von 59%. 55% Ja-Stimmen sind es bei der Volksinitiative «Sicheres Wohnen im Alter» des Hauseigentümerverbands. Kaum umstritten ist der Verfassungsartikel über die Förderung des Musikunterrichts für Jugendliche mit 68% Ja-Stimmen. Die Autobahnvignette soll in Zukunft 100 Franken kosten. Diese Ansicht ist nebst dem Bundesrat auch die Verkehrskommission des Ständerats. Die Kommission hält eine Erhöhung auf 100 Franken für angemessen. Es gehe darum, das Nationalstraßennetz nachhaltig zu finanzieren. Der Nationalrat hatte sich für eine Erhöhung des Preises auf 70 Franken ausgesprochen. Heute kostet eine Autobahnvignette 40 Franken. Weil sich im Kanton Bern ein hohes Defizit abzeichnet, hat die Regierung beschlossen, bis Ende Jahr all jene Ausgaben zu stoppen, die nicht dringend nötig sind. Außerdem sollen in gewissen Bereichen der Verwaltung freie Stellen vorläufig nicht besetzt werden. Der Kanton Bern hatte für das laufende Jahr eigentlich mit einer ausgeglichenen Rechnung gerechnet. Nun zeichnet sich laut der Regierung ein Defizit von mehr als 400 Millionen Franken ab. Der Lebensversicherer Swiss Life hat im ersten Halbjahr 10% weniger verdient. Der Reingewinn sank auf 361 Millionen Franken. Die Einnahmen aus den Prämien gingen bei der früheren Rentenanstalt um fast 3% auf 9,8 Milliarden Franken zurück. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.529 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.269 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,12 gehandelt. Und der Dollar zu 97,54 Rappen. Das Wetter: Morgen Samstag bleibt es sonnig und es wird 31 bis 34 Grad heiß.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Wenn Kritik an der Regierung Blasphemie ist, wir sprechen über das Urteil gegen Pussy Riot. Wenn man Teil der Enttäuschung ist, wir sprechen mit einem UNO-Beobachter, der aus Syrien heimgekehrt ist. Dann brauchen Kellnerinnen mehr Schutz vor fremden Qualen. Ja.
Weil wir zu viele Arbeitnehmende haben, die unfreiwillig immer noch rauchen und ihre Gesundheit schädigen.
Brauchen Raucher Schutz vor neuen Regeln? Auch ja.
Das ist so diese Mehrheit, welche die Minderheit knechten will. Und das ist eine politisch sehr üble Masche.
Das für und wider bei der Passivrauchinitiative. Weiter. Eine Giftnatter mit Nobelpreis, der Schriftsteller V.S. Naipaul, wird 80. Und Elektroschrott mit Zukunft, die Reportage und das Gespräch zum Handy-Recycling. Echo der Zeit. Nur 30 Sekunden rebellierten die drei Musikerinnen von Pussy Riot mit einem Punk-Gebet in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale gegen Präsident Putin. 2 Jahre müssen sie dafür in ein Straflager. Nach einem aufsehenerregenden Prozess hat die Richterin die Frauen heute schuldig gesprochen. Ich habe Christoph Franzen, Korrespondent des Schweizer Fernsehens in Moskau, gefragt, 2 Jahre Straflager, ist das nun ein strenges oder ein mildes Urteil?
Es ist weniger als das, was die Staatsanwaltschaft verlangt hatte. Die hatte 3 Jahre verlangt. Es hätten eigentlich sogar 7 Jahre sein können. Von dem her ist es eigentlich weniger als das, was man am Anfang befürchten konnte. Aber die Verteidigung, die sagt natürlich, es hätte gar kein Urteil geben dürfen. Die drei Frauen, die hätten nie vor ein Strafgericht gebracht werden dürfen, weil das, was sie gemacht haben, das hätte allenfalls eine Geldstrafe verdient, aber sicher nicht Gefängnis.
Die Verteidigung sagt auch, das sei ein politischer Prozess, zu Recht?
Ja, ich glaube, das muss man sagen. Das hat schon sehr viel von einem politischen Prozess. Ich hatte irgendwie den Eindruck, als ich jetzt die paar Tage im Gericht war, die Staatsanwaltschaft, die hatte wirklich Mühe, einen Artikel zu finden, mit dem man die drei Frauen verurteilen konnte. Also es ging nicht darum, Gerechtigkeit walten zu lassen. Man hat wirklich den Eindruck, sie haben gesucht und dann haben sie den Artikel gefunden, Rauditum aufgrund religiösen Hasses. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht das, was die drei Frauen wollten. Die haben immer wieder wiederholt vor Gericht, wir wollten uns nicht gegen die Gläubigen ausdrücken und so weiter. Unser Protest, das war ganz klar, ein politischer Protest. Sie haben sich auch bei den Gläubigen entschuldigt. Also von dem her sicher eher ein politischer Prozess.
Dieser Prozess hat international für Aufsehen gesorgt. Politiker, internationale Popstars, alle haben sie sich mit Pussy Riot solidarisiert. Putin steht als humorfreier Despot da. Politisch gesehen war das ein Eigentor.
Ja, ich glaube, diesmal hat er ein Eigentor geschossen, mit dem man fragt sich halt schon immer wieder, wieso macht er das, wieso macht Russland das? Das Land ist eigentlich dran, sich zu modernisieren. Man wird in 2 Jahren Olympische Winterspiele durchführen, wo man sich als modernes Land zeigt, das viel geschaffen hat in den letzten 10 Jahren. Und dann kommen wieder solche Fälle, die doch eigentlich schon an einen Prozess zur Sowjetzeit erinnern. Ich glaube, man muss es aber auch ein Stück weit relativieren. Also das, was zum Beispiel die russische Politik in der Syrienfrage oder auch der Georgienkrieg, das waren wahrscheinlich schon Ereignisse, die dem Land an sich mehr geschadet haben als das, was jetzt geschieht.
Schadet denn dieser Prozess Putin auch innenpolitisch?
Ja, innenpolitisch hat er sicher nicht viel damit gewonnen. Ich glaube, es war sicher eine Idee anfangs, auch von den Hardlinern im Kreml, dass man jetzt einmal ein Zeichen setzt, dass man jetzt mal sagt, wie viel Kritik erträgt es eigentlich gegen Putin. Und man wollte zeigen, dass solche Kunstgruppen, wie sich die Pussy Riot eigentlich nennen, dass auch die sich nicht alles erlauben dürfen, sonst spüren sie die harte Hand des Kremls. Aber die Tatsache, dass das 3 junge Frauen sind, 2 Mütter auch, ja, es gibt schon sehr viele Russinnen und Russen, die sagen, das ist jetzt einfach zu viel des Guten.
Es hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder Proteste gegen Putin und seinen autokratischen Regierungsstil gegeben. Hat dieses Urteil das Potenzial, diese Proteste neu zu befeuern?
Ja, einer der Verteidiger der Pussy Riot, der hat letzte Woche gesagt, wenn es zu einer Verurteilung der 3 jungen Frauen kommt, dann könnte das die Opposition sogar radikalisieren und das könnte unter Umständen sogar zu einem Blutbad führen, wie er es genannt hat. So weit würde ich nicht gehen, aber es ist eine Tatsache, für den 15. September sind neue Demonstrationen angesagt. Ich denke, es werden sicher Leute auch dahin gehen, weil sie mit diesem Urteil nicht einverstanden sind. Andererseits muss man aber auch sagen, Putin hat die Schrauben noch in anderen Bereichen angezogen. Zum Beispiel gibt es ein neues Demonstrationsrecht, das hohe Strafen ausspricht für illegale Demonstrationen oder für Fehlverhalten an Demonstrationen. Und es wird sich zeigen müssen jetzt im Herbst, inwieweit sich die Leute von dem wieder abschrecken lassen.
Christoph Franz, Korrespondent des Schweizer Fernsehens in Moskau. Augenzeugenberichte aus Syrien sind selten. Das Regime von Präsident Assad lässt Ausländer kaum mehr ins Land. Eine Ausnahme war die UNO-Beobachtermission. Mit dabei war der Schweizer Major Josef Frei. Heute Morgen ist er aus Syrien heimgekehrt. Sascha Buchbinder hat ihn getroffen.
Sonnige Wiesen, Grillenzirpen, Ortsrand einer Gemeinde Margau, ein Reihenhaus am Hang, Sichtbeton. Josef Frei, 46-jährig Major der Schweizer Armee und seit heute Morgen zurück aus dem syrischen Bürgerkrieg, wo er als einer von 2 Schweizern Beobachtern für die UNO war. Ein drahtiger Mann, der zurückblickt auf eine gescheiterte Mission.
Als ich Ja gesagt habe zu dieser neuen Mission, da hatte ich echt, ich war nicht naiv, aber ich hatte keine Ahnung. Ich hatte mich eigentlich gefreut, etwas Gutes zu machen.
Dabei kannte Josef Frei die Bedingungen. Er war schon für die UNO in Georgien und er war bereits im Golan als Beobachter stationiert, als am Samstag vor Ostern der Anruf aus Bern kam, ob er sich vorstellen könnte, an der Kofi Annan-Mission teilzunehmen. Josef Frei überlegte 4 Stunden, dann sagte er zu. Ein Sprung ins kalte Wasser.
Wir kannten die Situation nur vom Hören sagen und über die Medien. Und das Ziel von der UNSMIS, von der neuen Mission, von der Kofi Annan-Mission war, Beobachter an die Brennpunkte zu schicken. Also es war, vor uns war noch niemand eigentlich in diesen Städten und niemand wusste, wie es genau aussah. Ich habe das in den Zeitungen gelesen, war aber oft und lange sehr kritisch, stimmt das überhaupt, was da berichtet wird?
Politisch werten will er nicht, Schuldzuweisungen macht er keine, aber er sagt klar, anfänglich sah er nur Gewalt von Regierungsseite. Beispielsweise in Dara.
Sich das so vorstellen, dass wir waren 3 Fahrzeuge und die Menschenmenge ist zwischen 500 und 600 Leute waren es gewesen. Natürlich vorwiegend junge Männer, die haben sich gefreut, sind auf die Autos hoch. Also jedes Auto hat sicher 10, 15 Leute überall auf dem Dach, auf der Kühlerhaube. Sie haben sich an den Stangen gehalten.
Die Menschenmenge lenkte den UNO-Konvoi zur Moschee, um den Beobachtern zu zeigen, dass sich dort die Regierungstruppen einquartiert hatten.
Sofort haben sie begonnen, Steine und Gegenstände auf die Armeetruppen von der Regierung zu werfen. Das war natürlich für die Armeetruppen war das auch überraschend. Und sie haben das Feuer eröffnet, aber nicht in die Menschenmenge, aber in die Luft. Trotzdem wurde irgendwie ein Kind getötet. Wahrscheinlich von einer Kugel, die wieder auf die Erde zurückkam. Auf jeden Fall haben die Regierungstruppen haben nicht in die Menschenmenge geschossen, das habe ich gesehen. Und irgendwo vor uns ist eine Handgranate explodiert. Und da war natürlich nachher, ich kann es mal so sagen, da war wirklich der Teufel los.
Trotzdem behauptet Josef Frei, was Krieg sei, davon habe er keine Ahnung. Er habe das Glück gehabt, meist im Hauptquartier als Ausbildner zu arbeiten. Die Untersuchung der Massaker, die Kriegsverbrechen, er kennt sie nur von Bildern und aus den Schilderungen seiner Kollegen.
Ich muss aufpassen, es geht mir immer noch sehr, sehr nahe.
Ein Mann dürfe weinen, sagt er, mit trotzigem Stolz, wischt sich die Augen, als das Mikrofon endlich ausgeschaltet ist. Er ist erleichtert, dass niemand seiner Kollegen getötet wurde. Da hätten sie wirklich unheimlich Glück gehabt, weil die Opposition auf die Autos schoss, Sprengfallen zündete. Teile der Opposition hätten
gezielt auch Anschläge gemacht auf die Beobachter. Nicht primär, um sie zu töten, sondern zum Einschüchtern und zum einfach mal so Nadelstiche setzen und uns einzuschüchtern. Und das ist ihnen, glaube ich, schon gelungen.
Ob er den Auftrag wieder annehmen würde? Unter denselben Bedingungen nicht. Aber etwas später, wenn eine Chance auf Frieden bestünde, dann würde er wieder gehen. Man dürfe diese Menschen doch nicht im Stich lassen.
Seit über einem Jahr sind die Kinder nicht mehr in die Schule gegangen. Praktisch in ganz Syrien. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und wir sind doch da verantwortlich, als Gemeinschaft, als sogenannte demokratische Gesellschaft, sind doch verantwortlich, dass es den Leuten auch gut kommt. Nicht, dass sie nachher als Flüchtlinge und als verarmte Leute eben in unsere Länder kommen, weil sie gar nichts mehr in ihrem Land machen können, sondern wir müssen sie unterstützen, dass sie in ihrem Land bleiben können und eine eigene Zukunft aufbauen können. Obwohl jetzt alles zerstört ist, können wir sie unterstützen, dass es dann irgendwann in Zukunft mal weitergeht.
Von den drei Vorlagen, über die Ende September abgestimmt wird, sorgt die Passivrauch-Initiative für die heftigsten Debatten. Laut der aktuellen Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG hat sie aber gute Chancen durchzukommen. Dominik Meyer hat sich die Umfrageresultate genauer angeschaut.
Ein einheitliches Rauchverbot im ganzen Land, keine Raucherbeizen und keine bedienten Fumuas mehr, das will die Initiative Schutz vor Passivrauchen und das kommt bei Frauen besonders gut an. Das Bild in der Abstimmungsumfrage sei eindeutig, sagt Studienleiter Claude Longchamp.
Frauen sind mehr für diese Initiative, als das bei Männern der Fall ist. Das ist schon der wichtigste Unterschied, wenn man mal vom Rauchen absieht, also vom individuellen Betroffenheit absieht.
Frauen sagen eher Ja zur Initiative der Lungenliga und Nichtraucher. Laut der Umfrage will eine deutliche Mehrheit der Nichtraucher Ja stimmen, die Raucher hingegen sagen noch deutlicher Nein. Unter dem Strich aber resultiert in der repräsentativen Umfrage ein Ja. 59% der Befragten, die an der Abstimmung teilnehmen wollen, sind bestimmt oder eher für die Initiative Schutz vor Passivrauchen.
Der Wind geht im Moment zugunsten der Initiative, doch das kann auch noch kehren, wie das ja bei Initiativen sehr häufig der Fall ist.
Bei fast allen Initiativen legen die Gegner zu, je näher die Abstimmung rückt. Es gibt konkrete Hinweise auf einen Umschwung. In der Umfrage stimmten sehr viele Befragte den wichtigsten Nein-Argumenten zu. Die heutige Regelung für Rauchverbote sei gut, die Initiative sei Zwängerei. Eine Rolle spielen könnten auch Unklarheiten bei der Auslegung. Verbietet die Initiative das Rauchen in Einzelbüros ausnahmslos? Nein, nein, versichern die Befürworter. Doch, doch, warnen die Gegner. Und schaden dürfte diese Diskussion den Befürwortern, vermutet Claude Longchamp.
Dass sogar Einzelarbeitsplätze betroffen sein sollten, das ist für viele Menschen nicht ganz verständlich. Und das wird sicher die zentrale Kontroverse sein, die jetzt noch im Abstimmungskampf die Befürworter und die Gegner trennen wird.
Interessant sind die Zentral- und die Nordschweiz. Dort sind in vielen Kantonen kleine Raucherbeizen oder bediente Fumars heute noch erlaubt. Bei einem Ja wäre beides verboten. Longchamp rechnet damit, dass die Nein-Kampagne von Wirteverband und bürgerlichen Parteien vor allem in diesen betroffenen Regionen Wirkung haben wird.
Dort wird es mit aller Wahrscheinlichkeit eine große Mobilisierung geben, die zu Ungunsten dieser Initiative sein wird. Die Umfrage zeigt, Raucher sind unterdurchschnittlich mobilisiert gegenwärtig und höchstwahrscheinlich wird das im Verlauf dieses Abstimmungskampfes die Rauchzeichen noch ein bisschen verdeutlichen.
Das Rennen ist offen, eine Ja-Mehrheit ist immer noch möglich am 23. September. Doch je knapper das Volksmehr, desto enger dürfte es werden beim Ständemehr. Ob die Initiative zurzeit diese Hürde, das Ständemehr, schaffen würde, dazu kann die Umfrage keine Aussage machen.
Dominik Meyer, die repräsentative Umfrage des Instituts GFS Bern wurde zwischen dem 6. und 11. August durchgeführt. Befragt wurden 1203 Stimmberechtigte in der ganzen Schweiz. Der mögliche Stichprobenfehler beträgt plus minus 2,9%. In der Debatte um die Passivrauchinitiative geht es für Befürworter und Gegner nicht nur um ein paar Zigaretten, sondern um Großes. Mehr Schutz der Gesundheit wollen die einen, keinen Abbau der Freiheit die anderen. Inlandredaktor Raphael Vollmatt.
Thierry Juliard zündet sich eine Zigarette an und redet sich in Rage. Wenn es ums Thema Rauchverbot geht, dann wird er leidenschaftlich. Die neue Initiative sei unnötig und falsch.
Das ist so diese Mehrheit, welche die Minderheit knechten will. Und das ist eine politisch sehr üble Masche. Sie ist nicht nötig. Es braucht es gar nicht. Das jetzige System funktioniert und funktioniert bestens. Und das ist ausreichend.
Thierry Juliard ist der Sekretär des Basler Vereins FUMOA. Er kämpft seit Jahren für Raucherrestaurants, wo die Raucher unter sich sind und in Ruhe rauchen dürfen. Das nationale Gesetz zum Schutz vor Passivrauchen, seit 2 Jahren in Kraft, besagt, dass bediente Fumoirs erlaubt sind und dass Lokale, die höchstens 80 Quadratmeter groß sind, als Raucherlokale geführt werden dürfen. Dass nun auch die letzten Raucherecken aus den Restaurants verschwinden sollen, das mag Advokat Juliard nicht verstehen.
Eine gewisse Nische muss man den Rauchern, die immerhin 30% der Bevölkerung ausmachen, eine gewisse Nische muss man ihnen noch lassen und sagen, okay, dort, wo ihr niemanden stört, dort, wo ihr eben die Nichtraucher nicht stört, dort dürft ihr rauchen, also macht doch eure Fumoir-Restaurants beispielsweise und lasst die Nichtraucher damit in Ruhe.
Die Nichtraucher würden zu wenig in Ruhe gelassen, entgegnet Yvonne Gilly, Nationalrätin der Grünen und Ärztin im St. Gallischen Wiel. 2 Gründe führt sie gegen ein Nebeneinander von Raucher- und Nichtraucherlokalen an.
Der Schutz vor dem Passivrauchen kann so nicht wirklich umgesetzt werden, weil wir zu viele Arbeitnehmende haben, die unfreiwillig immer noch rauchen und ihre Gesundheit schädigen. Und das andere ist, dass von Seiten der Gastronomiebetriebe durch dieses Nebeneinander wirklich sehr unterschiedliche Wettbewerbsverzerrungen entstehen.
Beispiel Wiel. Gilly wohnt nur einen Steinwurf von der Grenze zum Kanton Thurgau entfernt. Dort ist Rauchen in den Restaurants erlaubt, auf der St. Galler Seite dagegen nicht. Unfair, findet Gilly. Und das gültige Gesetz schütze Kellnerinnen und Kellner zu wenig vor dem Passivrauch. Dies zu verbessern, sei das Hauptanliegen der Initiative.
Ich selbst betreue in meiner Praxis viele schwangere Frauen und davon auch regelmäßig Frauen, die in Gastronomiebetrieben arbeiten. Und meine Motivation ist eigentlich aus dieser Betroffenheit zu verstehen, es macht für mich wirklich Sinn, wenn wir diese Menschen vor Passivrauch schützen können, ohne dass die persönliche Freiheit eingeschränkt wird.
Ein zentraler Punkt der Initianten. Sie wollen die persönliche Freiheit der Raucher nicht einschränken, aber die Nichtraucher wirkungsvoll schützen. Doch die Raucher erleben das anders.
Das ist ja der Witz. Diese persönliche Freiheit muss doch bestehen bleiben. Es ist gesünder, nicht zu rauchen. Auch für die Raucher. Aber das liegt doch nun im Rahmen der persönlichen Freiheit, dass es Raucher gibt.
Thierry Juliard spricht von Verbotskultur und von Zwängerei. Auch sagt er, die Serviceangestellten hätten die Wahl, ob sie in einem Raucher- oder einem Nichtraucherbetrieb arbeiten wollten. Doch genau diese Wahl hätten sie eben nicht, erwidert Yvonne Gilly.
Jeder und jede von uns weiß, dass wenn man sich um eine Stelle bewirbt, man nicht einfach à la carte auswählen kann, wo man arbeiten möchte. Sie müssen oft diejenige Stelle nehmen, die für sie frei ist und können eben nicht auswählen.
Das Beispiel zeigt, die beiden Lager, Gesundheitsverbände und linke Parteien auf der einen Seite, Gastroverbände und bürgerliche Parteien auf der anderen Seite, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Die Initiative spaltet Gesellschaft und Politik. Thierry Juliard.
Nein, mit der kann ich eben nicht leben. Sie geht eben zu weit. Sie schützt den Raucher vor sich selbst.
Und Yvonne Gilly.
Dort, wo eben Dritte, Nichtrauchende durch Passivrauch geschädigt werden, Dort ist die Grenze, weil sonst haben wir das gleiche Durcheinander, wie wir es heute kennen. Und wir haben den Schutz nicht gewährleistet.
Am 23. September entscheidet die Schweiz, wie groß die Freiheit der Raucher sein soll.
Inlandredaktor Raphael von Matt. Gleich ist es 6:35. Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit einem hochkarätigen Literaten und hochkarätigen Handyleichen. Er gilt als arrogant und ruppig, aber auch als großer Schriftsteller. V.S. Naipaul hat für seine Romane über postkoloniale Gesellschaften 2001 den Literaturnobelpreis erhalten. Seit 60 Jahren lebt der Trinidader mit indischen Wurzeln in England und sorgt dort mit Tiraden auf Schriftstellerkollegen, Politiker oder Frauen immer wieder für Schlagzeilen. Heute wird der streitfreudige Literat 80. AD-Korrespondentin Barbara Wesel porträtiert ihn.
Er hat einmal erklärt, ein Autor, der keine Feindschaft mehr hervorrufe, sei tot. Danach zu urteilen ist V.S. Naipaul mit 80 Jahren höchst lebendig. Über Jahre hatte er mit arroganten Verrissen von Kollegen, innig gepflegten Streitigkeiten und seinem ausgiebig zelebrierten Narzissmus die britische Literaturszene in Atem gehalten. Wo Naipaul war, gab es immer Krach. Im vergangenen Sommer aber schoss er dann den Vogel ab, als er erklärte, Schriftstellerinnen seien von Natur aus schlechter als ihre männlichen Kollegen, wegen ihrer sentimentalen Einstellung und ihrer engen Sicht der Welt. Er nahm auch seine engelsgeduldige, langjährige Herausgeberin Diana Attell davon nicht aus, die inzwischen hochbetagt und selbst als Autorin erfolgreich schoss zurück, jetzt muss ich wenigstens nicht mehr so tun, als ob ich Naipaul leiden könnte. Damit sind die Fronten klar. Wie es gegen den Rest der Welt. Und die Frage, ob Nobelpreisträger gute, auch nur vernünftige oder liebenswerte Menschen sein müssten, beantwortet sich von selbst. Allerdings bekam er die Ehrung aus Oslo 2001 auch nicht für seinen Charakter, sondern für seine Bücher. Er hat wie kein Zweiter das postkoloniale Erlebnis in Ländern der Dritten Welt beschrieben. Scharfsichtig, gnadenlos und direkt. Die Idee der politischen Korrektheit ist für Naipaul eine intellektuelle Zumutung. Und er schreibt aus eigenem Erleben, seine Herkunft und seine Jugend waren so zerrissen und belastet wie seine Heimat Trinidad. Meine Vorfahren, das heißt meine Großeltern, wurden als eine Art Zwangsarbeiter aus Indien auf die Zuckerplantagen gebracht. Dann gibt es den kolonialen Hintergrund mit dem Zusammenleben vieler Rassen, das kosmopolitische Trinidad. Naipauls Vater schaffte es aus der bittersten Armut bis zum Journalisten, wurde aber von der indischen Gemeinde Trinidads wegen zu fortschrittlicher Artikel zu Fall gebracht. Der begabte Sohn wollte dann nur noch eines, weg aus der Enge einer zweitklassigen Kolonie, weg von der indischen Großfamilie und ihren Traditionen. Mit 18 schaffte der begabte Schüler den Sprung an die Universität Oxford mit einem Stipendium. Er war arm, sozial ausgegrenzt und todunglücklich da, erzählte er später. Sein Aufstieg als Schriftsteller verlief langsam. In seinem ersten Erfolgsroman, Ein Haus für Mr. Biswas, verarbeitete er seine Jugend und die Geschichte seines Vaters. Es ist ein Buch voller Humor, das fast leichtfüßig daherkommt. Eine quasi hysterische Reaktion auf die Verzweiflung seiner Jugend, sagt Naipaul dazu. Aber der Einblick, den er da und in späteren Romanen in chaotische, unsichere, identitätsgestörte Gesellschaften nach dem Ende der Kolonialmacht bietet, ist aufschlussreich und zeitlos. Man kann nicht sagen, wenn man aus einem dieser Länder kommt, ich bin unterdrückt und schlecht behandelt worden, ohne dass man beschädigt daraus hervorgeht. Ich schreibe über beschädigte Gesellschaften und ich beschreibe die Art des Schadens. Das tut er am meisterhaftesten wohl 1979 in Eine Biegung am Fluss, wo das Absinken eines afrikanischen Landes in die Diktatur in jedem verstörenden, bedrohlichen Detail beschrieben wird. Sein Big Man ist der Charles Taylor von Liberia, der Laurent Kabila des Kongo, der Robert Mugabe von Simbabwe. Die gleichen mörderischen Muster überall. In den letzten Jahrzehnten hat sich Naipaul vom Roman getrennt. Er reist und beschreibt seine Erlebnisse und Erkenntnisse in einer Mischung aus Journalismus und Sachbuch, wie etwa dem hochkontroversen Jenseits des Glaubens, einer Fahrt durch Iran und andere islamische Länder. Kritiker warfen ihm vor, sein Bild vom Islam sei klischeehaft und politisch einseitig, was V.S. Naipaul mit seiner Liebe zur Kontroverse verständlicherweise überhaupt nicht anficht. Gefragt, was er sich zum Ende seines Lebens wünsche, sagt er, ich wünschte mir, dass die Bücher noch eine Weile gelesen werden, aber ich werde keinen Ärger machen, wenn nicht. Man kann sich das auch schwer vorstellen, so aus dem Grab heraus. Ein typischer Fall von Naipaul-Humor. Und ja, vor allem die Bücher aus seiner frühen und mittleren Periode sind unbedingt noch und wieder lesenswert.
Wir haben diese Woche auf den Spuren der Smartphones ganz verschiedene Menschen kennengelernt. Minderjährige Minenarbeiter im Kongo, Fabrikarbeiterin in einer chinesischen Retortenstadt, eine Innovationsexpertin in New York oder ein Maasai-Häuptling in Kenia. An unserer letzten Station wird Schweizerdeutsch gesprochen. Jedes fünfte Handy in der Schweiz landet in der Elektroschrottverwertung. Zum Beispiel bei der Firma Inmark in Regensdorf. Priscilla Imboden hat dort in den Bergen von kaputten Geräten nach Handys Ausschau gehalten.
Da ist ein Fernseher, ein Radio, also ein TV oder ein DVD-Rekorder. Das ist ein Radio. Kaffeemaschine, Staubsauger.
Eddie Birchler, Produktionsleiter der Firma Inmark, sieht zu, wie Arbeiter mit Mundschutz am Fließband stehen und flink Kabel abschneiden, Flachbildschirme aussortieren, Batterien entfernen. Selten kommt ein Handy daher. Ein Arbeiter nimmt den Akku hinaus und wirft das Handy in eine Kiste.
Heute tun wir die so zu den Leiterplatten. Geht direkt in eine Kupferhütte.
Inmark zerlegt die Handys nicht selber, die anderen Elektronikgeräte hingegen schon. Sie werden in einer Art Mixer aufgebrochen, danach Batterien, Trafos, Leiterplatten von Hand herausgepickt. Was übrig bleibt, wird im Granulator zerkleinert, Plastik vom Metall getrennt, Metallteile weiter zermahlen. Die Kabel, Trafos und Plastik gehen in den Schrotthandel an den Meistbietenden. Damit verdient Inmark das meiste Geld. Doch ohne die Recyclinggebühr, die auf allen Neugeräten erhoben wird, würde das Geschäft nicht rentieren. Die eigentlichen Produkte der Firma Inmark sind Metallkörner. Sie rieseln in einem großen Behälter. Eddie Birchler schöpft eine Handvoll davon und hält sie vor sich hin.
Das sind Schwermetallmix, sagen wir dem. Da haben wir jetzt etwa 65% Kupfer drin und eben Edelmetall. Und so gehen wir jetzt in eine Kupferhütte. Und in der Kupferhütte können Sie ins Kupfer rausholen, plus die drei bzw. meistens vier Edelmetall: Gold, Silber, Palladium und ab und zu auch Platin.
Die Handys enthalten aber neben Kupfer, Gold und Silber noch andere wertvolle Rohstoffe. Das weiß Jean-Marc Hensch. Er ist Direktor des Verbandes für Kommunikationstechnologie SWICO. Von seinem Büro aus, hoch über dem Verkehr beim Hartturm in Zürich, organisiert er die Rücknahme alter Geräte in den Elektrofachgeschäften und Sammelstellen und verteilt die Einnahmen aus der Recyclinggebühr. Der Verband hat die Firma Inmark unter Vertrag.
Es ist so, dass wir eine Rücklaufquote haben von rund 20%. Das ist sehr viel besser als der weltweite Standard, der etwa bei 3% liegt. Aber es ist so, dass Handys schwierig einzusammeln sind, einfach darum, weil sie wenig Platz verbrauchen.
Deshalb würden die meisten Mobiltelefone in Haushalten aufbewahrt. SWICO rechnet gar mit 8 Millionen alten Handys, die ungenutzt in Schweizer Schubladen liegen. Ein regelrechter Schatz. Sie enthalten viele kostbare und zum Teil seltene Metalle.
Bei Handys ist es so, dass heute die beste Möglichkeit der Verwertung darin besteht, dass man eigentlich die gesammelten Leiterplatten oder sogar die ganzen Handys in eine metallurgische Verarbeitung gibt. Das sind hochspezialisierte Unternehmen, davon gibt es in Europa nur drei, übrigens nicht in der Schweiz.
Aber auch diese spezialisierten Firmen können nur einen Teil der Metalle zurückgewinnen. Nicht herausgeholt werden insbesondere die sogenannten seltenen Erden. Das sind Stoffe, die in Smartphones in allerkleinsten Mengen enthalten sind, für deren Produktion aber unabdingbar sind. Viele davon werden nur in China angebaut und China nutzt dies strategisch. Könnte das für die Telekom-Industrie zum Problem werden? Jean-Marc Hensch will nicht dramatisieren.
Da gehen die Meinungen ehrlich gesagt auseinander. Meine Position ist die, dass solange auf den Märkten die Preise nicht reagieren, eigentlich keine Knappheit da ist.
Seltene Erden, das Thema werde in den Medien hochgespielt, findet man in der Recyclingfirma Inmark in Regensdorf. Dort heißt es, sinnvoller als zu versuchen, einen Hauch von nichts zu rezyklieren, wäre es, einfach den Gold- und Silberschatz zu heben, der heute in ausgedienten Handys in den Schubladen und Schränken ruht.
Die Reportage von Priscilla Imboden. Die Edelmetalle, die in Handys schlummern, werden in der Schweiz aus jedem fünften Gerät geborgen. Weltweit wird aber nur ungefähr jedes 50. rezykliert. Matthias Schlurp ist Leiter der Abteilung Technologie und Gesellschaft bei der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt EMPA und Mitautor einer UNO-Studie über das Recycling von Elektroschrott.
Ich habe ihn gefragt, wieso werden weltweit so viel weniger Mobiltelefone rezykliert als in der Schweiz?
Ich denke, in der Schweiz haben wir eine längere Tradition von einem Recycling-System. Das heißt, hier greift eben ein System, wo man als Konsument eben diese Geräte zurückgeben kann, schon ein bisschen besser. In anderen Ländern in Europa gibt es dieses System auch schon ein bisschen länger, aber da ist man noch nicht ganz so weit. Und dann in ganz vielen anderen Ländern, inklusive natürlich Entwicklungsländern, da gibt es noch überhaupt keine Systeme.
Aber gerade in Entwicklungsländern wird ja üblicherweise alles irgendwie wiederverwertet. Wieso keine Handys?
Das Handy ist ein relativ großes Statussymbol in Entwicklungsländern. Man hat das Gefühl, wenn man ein Handy hat, das hat Wert. Und es kann nicht sein, dass man das jetzt einfach in den Abfall gibt oder irgendjemandem übergibt, um eben das zu rezyklieren. Oder wenn man das tut, dann erwartet man eigentlich, dass man etwas dafür bekommt. Also im Verständnis für den Menschen in Entwicklungsländern, für die Leute da, hat das Handy einen relativ hohen Wert, auch wenn es nicht mehr so richtig funktionstüchtig ist.
Trotzdem werden auch diese Handys irgendwann ja am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sein und dann möglicherweise auf Abfallhalden landen, auf denen so ziemlich alles an Elektroschrott in diesen Entwicklungsländern wiederverwertet wird. Wir haben vorher gehört, wie aufwendig dieses Recycling in der Schweiz ist. Wie machen denn das die Armen auf den Müllhalden in diesen Ländern?
Ja, ich muss vielleicht vorausschicken, Handy ist ein spezieller Fall, wie wir gehört haben. Es kommen relativ wenige zurück. Das ist bei anderen Geräten dann schon etwas besser. Die Rücklaufquote oder die Einsammelquote von elektrischen Geräten ist erstaunlich hoch in diesen Ländern, weil es hat viele arme Leute und die versuchen natürlich überall irgendetwas Abfall zu finden, das sie dann weiterverkaufen können, weil diese Elektrogeräte, die haben ja Metalle, die haben Plastik und die haben dann Wert. Also es wird relativ viel gesammelt.
Und wie werden diese Metalle wieder aus den Geräten herausgeholt in den Entwicklungsländern?
Ja, das ist jetzt der Teil, der nicht so erfreulich ist, weil die Sammlung an sich ist eine gute Sache. Aber die Metalle werden eben häufig mit Methoden zurückgewonnen, die dann nicht umweltverträglich sind und auch sehr schlecht für die Gesundheit der beteiligten Menschen da sind. Zum Beispiel werden Kabel oder auch ganze Geräte, die werden dann verbrannt, damit der Plastik quasi weg ist. Bei Kabeln kommt dann das Kupfer hervor und das kann dann eben wieder auf dem Markt verkauft werden. Und das Verbrennen dieser Kabel, das produziert natürlich ganz schlechte Emissionen. Da gibt's Dioxine und so weiter. Das sind Umweltgifte, die in die Umwelt gelangen.
Ist es denn vor allem einheimischer Elektroschrott, der dort ausgeweitet wird, oder Importschrott aus Industrieländern?
Es ist beides. Man hat über mehrere Jahre hinweg eigentlich vor allem vermutet, dass es importierter Schrott ist. Heute, so wie wir das sehen, zum Beispiel in Afrika, auch in Asien, auch in Lateinamerika, auch die Entwicklungsländer produzieren jetzt immer mehr ihren eigenen Schrott. Das heißt, zum Beispiel in Afrika mindestens die Hälfte des anfallenden Abfalles, Elektroschrottes, ist eigentlich hausgemacht.
Gäbe es denn Möglichkeiten, dieses arbeitsintensive Recycling in Entwicklungsländern mit dem technologisch, wir haben es vorher gehört, doch sehr anspruchsvollen Recycling in der Schweiz zu kombinieren?
Es gibt Bestrebungen in diese Richtungen. Auch wir sind an solchen Projekten beteiligt. Man sieht eben, dass durch die tiefen Lebenshaltungskosten, damit verbunden tiefen Lohnkosten, die Entwicklungsländer einen Vorteil haben bei der Sammlung dieser Geräte, aber auch bei der händischen Zerlegung. Die händische Zerlegung führt eigentlich zu einer besseren Qualität von verschiedenen Fraktionen, wo auch besser Metalle zurückgewonnen werden können. Auf der anderen Seite dann muss man diese Fraktionen raffinieren, um eben zum Beispiel das Gold oder das Silber oder eben andere Metalle herauszugewinnen. Und das bedeutet, man braucht hohe Investitionen in Hightech-Anlagen und das kommt dann nur wieder in Frage auf einem globalen Level. Das heißt, man muss eben diese Entwicklungsländer oder solche Recyclingbetriebe verbinden können mit dem globalen Markt, damit dann eben diese Fraktionen zu größeren Recyclern, die global tätig sind, gelangen können.
So viel zum Elektroschrott generell. Zurück zu den Handys. Unter dem Strich werden die Rohstoffe aus unseren Mobiltelefonen viel zu wenig wiederverwertet. Was könnte man denn tun, um das zu ändern?
Ja, zuerst muss man verstehen, dass das mit dem Mobiltelefon wirklich kompliziert ist, weil es werden immer mehr Elemente, also die Hälfte aller bekannten Elemente fast vertreten in einem Mobiltelefon. Die werden immer mehr verwendet, in immer kleineren Konzentrationen. Diese Geräte werden immer kleiner und werden auf immer mehr Leute verteilt, weil eben die Leute das auch haben wollen. Das heißt, man muss eigentlich Rücknahmesysteme aufbauen, die das berücksichtigen, dass man eben diese diffuse Verteilung wieder zurückgewinnen kann. Ich denke, die Schweiz ist da sicher auf einem guten Weg, indem man eben dem Konsumenten einfach macht, diese Geräte zurückzubringen. Ich denke, in westlichen Ländern muss man sicher diesen Weg gehen.
Und in Entwicklungsländern?
In Entwicklungsländern braucht es Anreize für die Leute. Die Leute reagieren sehr gut auf, man nennt dies Entrepreneurship, also auf Anreize des Marktes, dass man ein bisschen Geld verdienen kann und ein bisschen sein eigener Unternehmer sein kann. Das heißt, wenn es Anreize gibt, alte Handys irgendwo zu verkaufen und Geld damit zu machen, wird es viele Leute geben, die sich auf diese Sammlung dieser Handys spezialisieren würden. Also das heißt, man braucht auch irgendwie ein System, wo eben jemand da ist, der dann für die Sammlung dieser Handys auch etwas bezahlt.
Und wer müsste das tun, die Hersteller oder die Politik?
Es müsste sicher ein Zusammenspiel sein zwischen den Herstellern und der Politik. Die Politik müssen quasi die Rahmenbedingungen schaffen und ein Spielfeld schaffen, wo alle in den gleichen Regeln spielen. Sprich, es braucht Gesetze, es braucht Regeln. Und die Hersteller müssen eine gewisse Verantwortung übernehmen. Das heißt, sie müssen eigentlich dann über erweiterte Produktehaftung, wie man es bei uns kennt, eben die Finanzen dazu beisteuern, dass diese Anreize, diese finanziellen Anreize verwirklicht werden können.
Matthias Schlurp ist Leiter der Abteilung Technologie und Gesellschaft bei der EMPA und hat mitgeschrieben an einer UNO-Studie über den weltweiten Umgang mit Elektroschrott. Das war die letzte Station unserer Reise auf den Spuren der Smartphones diese Woche. Die ganze Serie, von der Mine im Kongo über China und die USA bis zurück in die Schweiz, finden Sie auf echo.drs.ch. Das war's für heute vom Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Thomas Küenzi, am Mikrofon Roman Fillinger.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.